Perspektivwechsel, der Diversity Podcast. Moin, moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Perspektivwechsel, dem Diversity Podcast. Und ich bin ehrlich, ich freue mich tatsächlich die ganze Woche schon wie Bolle auf dieses Thema, über das wir heute sprechen. Denn es geht um ein Thema, das uns alle betrifft. Ich weiß, das sage ich sehr, sehr oft, aber bei Diversity ist es ja auch letztendlich so. Es läuft uns tagtäglich über den Weg. Aber tatsächlich muss ich heute nochmal fett mit Rotstift unterstreichen, dass es uns alle betrifft. Denn es ist ein Thema, das unglaublich vielschichtig ist und auch durchaus viel Spaß machen kann. Andererseits aber auch manchmal sehr anstrengend ist und viel Mut, viel Selbstreflexion erfordert. Na, vielleicht schon eine Vermutung, worum es heute geht. Ich bringe mal ein bisschen Licht ins Dunkle. Wir sprechen heute über das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Selbstidentität und Selbstfindung. Und ich bin mir sicher, wir alle haben dazu unsere ganz eigene Geschichte. Das Gute ist, wir wissen inzwischen ja auch aus der Forschung, dass entgegen zu früheren Annahmen unsere Persönlichkeit weder genetisch bedingt noch statisch ist. Und das, muss ich sagen, finde ich persönlich mega geil, denn wir, du und ich, wir können uns dadurch persönlich weiterentwickeln. Wir können dazulernen, dürfen aber auch natürlich nicht vergessen, es gibt gewisse Rahmenbedingungen, Familie, Freunde, Beruf, die formen unsere Persönlichkeit auch so ein Stück weit. Und die Frage ist also, wie können wir uns eigentlich selbst finden? Wie können wir uns weiterentwickeln? Und was können wir gegebenenfalls auch von anderen lernen? Und ich habe mir dazu eine, wie ich finde, gestandene Persönlichkeit heute eingeladen. Einen Menschen, der mich persönlich immer wieder inspiriert, der mich begeistert und der seine ganz eigene Reise gemacht hat hin zu der wunderbaren Persönlichkeit, die er heute ist. Ein Mann, der mit uns ein Stück weit seine Geschichte teilen wird und seine Erfahrungen auch als Anlass genommen hat, um heute mit seiner Initiative jungen LGBTQIA-Menschen auf ihrem Weg zur eigenen Identität eine Stütze zu sein und ein Stück weit zu begleiten. Und damit begrüße ich bei mir den wunderbaren Pablo Stroblia. Hallo, lieber Pablo.
Hallo, lieber Sebastian. Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich riesig, dass du da bist. Und bei dem Thema, was wir heute ja angehen, hätte ich mir tatsächlich auch keinen besseren Gast vorstellen können als dich. Warum? Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Und wir werden ja auch so ein bisschen auf deinen persönlichen Werdegang, deine eigene, ich nenne es jetzt mal so, Persönlichkeitsreise schauen. Passenderweise habe ich heute früh tatsächlich nochmal einen Artikel gelesen, einen Beitrag gelesen, in dem es auch um dieses Thema geht, über das wir heute reden. Und da stand auch drin, dass Forscher inzwischen rausgefunden haben oder der Überzeugung sind, dass sich unsere Persönlichkeit tatsächlich vor dem 30. Lebensjahr und dann ab dem 70. Lebensjahr auch nochmal krass verändert und vor allen Dingen formt. Unsere ZuhörerInnen können es jetzt nicht sehen bei dem Podcast, aber ich kann allen sagen, also wir sind noch beide, Gott sei Dank, weit von der 70 entfernt. Aber würdest du für dich behaupten, also diese These unterstützen, dass bei dir auch so der größte Entwicklungssprung vor 30 passiert ist? Oder steckst du vielleicht noch mittendrin? Oder wie würdest du es bei dir beurteilen?
Also ich bin dieses Jahr 40 geworden. Ja, ich kann sagen, dass es tatsächlich, was Intensität der Entwicklung betrifft, also die letzten zwei Jahre gerade, so bei mir waren auch sehr schnell, also die Geschwindigkeit, also von den Prozessen, die in Gang gebracht worden sind, die kann ich jetzt, sage ich mal, so jetzt nicht vergleichen teilweise mit dem, was ich vor 30 erlebt habe. Und das hat auch sehr damit zu tun, dass ich gerade in der letzten Zeit, also mich angefangen habe, bewusst mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen und mir auch selbst die Instrumente und Methoden gesucht habe, um mich selbst besser zu verstehen. Ja, das ist dann also Persönlichkeitsentwicklung als solches basiert ja auf drei Säulen. Und zum einen ist es dann die Selbsterkenntnis als erstes. Ja, also die Selbstreflexion, das, was wie gut kennen wir uns selbst. Ja, und meines Erachtens, also ich wage es zu behaupten, dass es dann unabhängig vom Alter, ja, also haben wir, sage ich mal, so viel mehr Lebensereignisse, ja, die uns mehr oder weniger prägen oder uns mehr oder weniger dazu motivieren und anregen, uns besser selbst zu verstehen. Ja, und ich glaube schon, dass da im Alter zwischen 0 und 30 Jahren also sehr viel passiert, weil gerade eben in diesem Alter probieren wir neue Sachen aus. Ja, so wenn wir über 30 kommen, also ich stelle das, also ich habe die Studie jetzt nicht gelesen, die du erwähnt hast. Ich kann mir vorstellen, dass laut dieser Studie oder diese Wissenschaftler, die das aufgestellt haben, die Thesen, meinen, dass zwischen 30 und 70 Jahren alt sind wir bei uns selbst angekommen. Wir kennen uns bereits so gut, ja, also diese Selbsterkenntnisphase, die ist im Grunde genommen zwischen 0 und 30, dass man sich selbst ausprobiert, ja, also testet auch, wo sind meine Grenzen, was bin ich für ein Mensch, ja, was kann ich tun, ja, also auch mal verschiedene, sage ich mal, Situationen erlebt und dann ist natürlich, also zwischen 30 und 70 kann ich mir gut vorstellen, das ist die Phase, wo man dann sehr beruflich sich weiterentwickelt und das ist die Phase, in der wir uns auch das, was wir vor 30 über uns gelernt haben, uns zunutze machen, weil so können wir auch den Arbeitsplatz finden, an dem wir uns am besten auch entfalten können. So finden wir auch eine Partnerin oder einen Partner, der zu uns passt. Da sind wir auch in unserem Reifungsprozess so weit fortgeschritten, dass wir wissen, was uns gut tut und was wir brauchen, ja, so um auch erfolgreich zu sein im Leben. Ja, und nach 70 ist natürlich, kann ich mir gut vorstellen, dass in der Lebensphase, wenn man dann sozusagen so aktiv dann auch bereits auch Beitrag geleistet hat und alles aufgebaut hat, also kommt man dann in die Phase, in der man sich neu erfinden darf, ja. Und sich neu erfinden, das ist auch das Thema der Persönlichkeitsentwicklung, ja. Also sich ständig und stetig neu zu erfinden, ja.
Genau. Und deswegen glaube ich, habe ich ja auch in der Einleitung so ein bisschen gesagt, ne, es ist ja ein kontinuierlicher Prozess, der gefühlt nie endet. Und das ist ja auch dieses Spannende, ne? Also man vor dem 30. Lebensjahr, glaube ich, genau wie du sagst, passiert halt extrem viel. Man kommt ja nun wirklich mit null Erfahrung auf die Welt und muss erstmal so einen gewissen Schatz, Erfahrungsschatz sammeln, der dann aber, glaube ich, in diesen Zwischenjahren zwischen 30 und 70 auch nochmal extrem viel in Bewegung setzt. Und man sieht es ja auch an dir. Und wir kennen uns jetzt schon eine Weile. Ich weiß, deine Lebensgeschichte ist auch sehr bunt mit allen Höhen und Tiefen dabei. Aber vielleicht magst du an der Stelle auch nochmal unsere ZuhörerInnen abholen. Was ist eigentlich passiert, so in der Kurzversion, sage ich mal, von deinen ersten Persönlichkeitsentwicklungsjahren? Also ich weiß, du kommst ja ursprünglich aus der Ukraine, bist dann aber irgendwann auch nach Deutschland gekommen. Also was ist deine persönliche Reise? Wer bist du?
Eine sehr schöne Frage. Also tatsächlich gibt es auch verschiedene Perspektiven, ja, also wo wir beim Thema Perspektivwechsel sind, verschiedene Perspektiven auf dieses Thema. Und ich würde mal sagen, also für mich war gerade so stetige Identitätssuche und Identitätsfindung auch ein Begleiter, ja, im Leben. Und das hat mich auch maßgeblich auch geprägt und das hat auch damit angefangen, dass ich bin in der Sowjetunion geboren, Anfang der 80er Jahre. Als ich 10 Jahre alt war, dann dürfte ich bereits eine neue Identität erleben. Ja, ich bin dann von einem sowjetischen Kommunistenkind bin ich zu einem unabhängigen ukrainischen Bürger geworden, ja, also ungewollt, mehr oder weniger. Und das sind manchmal also Situationen, in denen ich dann sozusagen so eigene Identität dann auch mit Leben fühlen dürfte. Und später im Leben, vor allem kam das auch dann nach 30 auch, würde ich sagen, ab Mitte 20, 30 Jahren alt, da habe ich angefangen, dann bewusst mir Identitäten zu suchen und zu hinterfragen, wer will ich denn sein? Was für ein Mensch will ich sein? Und was brauche ich dafür, um dieser Mensch zu sein? Ja, und das also diese Frage mit dem Ende im Sinn, auch an eigene Entwicklung auch ranzugehen, das war extrem hilfreich. Als Beispiel, mit 23 bin ich nach Heidelberg gekommen aus der Ukraine, wo ich mein Postgraduate Studies in Jura gemacht habe. Ich habe es mir ausgesucht, ja. Ich wollte bereits mit 17 aus der Ukraine ins Ausland gehen und da haben meine Eltern mir das jetzt sagen, also mehr oder weniger nicht unterstützt, ja, weil die der Meinung waren, das war noch ein Stück zu früh für mich. Und so habe ich ein paar Jahre genutzt und mich darauf vorbereitet, was passiert denn, wenn ich dann mit 22, 23, wenn ich meinen ersten Abschluss in der Ukraine mache, was brauche ich denn alles dafür, um erfolgreich dann im Ausland zu sein, weil das mich gereizt hat und ich eine neue Kultur, neue Mentalität erleben wollte, eine neue Sprache lernen wollte, ja. Und das alles, also das ist ein kleines Beispiel, das auch sehr illustrativ ist dafür, dass wir uns selbst aussuchen, wo wollen wir hin und was dafür dann, ne, also dass wir uns damit auseinandersetzen dürfen, was brauchen wir, um ans Ziel zu kommen.
Ja, ich höre bei dir nämlich genau dieses Thema raus. Selbst entscheiden, Selbstbestimmung, ein ganz, ganz entscheidender Punkt, glaube ich, auch um zu seiner eigenen Persönlichkeit ja auch zu finden. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt mal unterstellen, auch bei dir, das klingt natürlich jetzt mit 40 dann auch so weise, so reif und im Sinne von, ja, finde dich selbst und sei mutig, definitiv, aber das war bestimmt nicht immer so bei dir, oder? Also ich kann mir auch vorstellen, dass das auch bei dir ein Entwicklungsprozess war. Und ja, Stichwort Schlüsselmomente. Gab es so gewisse Schlüsselmomente bei dir, die das heutige Denken, so wie du es hier jetzt auch schilderst, maßgeblich bestimmt haben, wo du gemerkt hast, Pavlo, du kannst alles machen, was du möchtest. Nimm es selbst in die Hand.
Ja, also was mich auf jeden Fall geprägt hat, das waren meine Erlebnisse als Kind und als Jugendliche in der Ukraine, weil ich da bereits in der Schule Mobbing-Erfahrung erlebt habe und weiß, wie es sich anfühlt dann, also ausgegrenzt zu sein aus einer Gemeinschaft, aus einer sozialen Gruppe und wie es sich anfühlt dann auch nicht keinen Ansprechpartner zu haben in so einer Situation, sich nicht trauen zu können, dann Mut zu haben, jemandem sich zu offenbaren, ja, so mit dieser Thematik. Und das kann sehr weh tun, so eine Situation zu erleben. Das hat mich sehr geprägt, tatsächlich. Ja, und das war aber ein Erlebnis, ein Schlüsselerlebnis, der dazu geführt hat, dass ich danach viele Jahre in der Opferrolle mich befand. Und dass ich danach immer die Schuld und Verantwortung für alles, was bei mir nicht klappt, bei den anderen gesucht habe. Das war der Partner, der dann schuld war, dass wir nicht zusammen sind. Das war mein Vorgesetzter, der schuld ist, warum ich nicht performe am Arbeitsplatz. Oder der Professor, warum ich eine schlechte Note habe, ja, in meiner Wahrnehmung. Und was dann jetzt in den letzten paar Jahren passiert ist, wo wir beim Thema auch waren, dass ich es geschafft habe, nachdem ich gekündigt habe aus meinem festen Arbeitsverhältnis, mich mit den Themen auseinandergesetzt habe, was bin ich denn überhaupt, wer bin ich und wer will ich denn sein, ja, und das war dann das Schlüsselerlebnis, wo ich dann gedacht, also erlebt habe an eigene Haut, was es heißt, aus der Opferrolle in die Schöpferrolle zu gehen. Und das ist sehr einfach, das ist einfacher, als man denkt, ja, also wenn man das erkennt für sich und sagt dann, hey, ich erkenne, dass meine Geschichte, meine Erlebnisse und mein Background einzigartig sind und das ist, was mich ausmacht und ich ziehe Stärke daraus, anstatt zu denken, das macht mich zu, das ist meine Schwachstelle, dass ich dann das oder jenes also erlebt habe. Wenn man diesen Prozess durchgeht und diese Wechsel dann auch von der Perspektive erlebt, dann ist man unaufhaltbar, dann kann man alles machen, weil, ne, also dann ist man der Schöpfer seiner selbst und des Schicksals und des Lebens auch.
Was, glaube ich, viele auch anstreben, würde ich behaupten. Und in dieser Rolle des Coaches oder mit deiner Coaching-Ausbildung, glaube ich, nimmst du ja letztendlich und auch mit deiner Initiative, da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen, auch eine sehr, würde ich behaupten, aktive Vorbildfunktion für viele junge Menschen auch ein. Und wenn ich ehrlicherweise mal so ein bisschen an meine Geschichte denke, auch bei mir gab es immer wieder Personen, die mich stückweise auf meinem Weg begleitet haben und ich würde sogar auch sagen, immer wieder inspiriert oder auch ermutigt haben. Würdest du sagen, du hattest auch solche, ich nenne sie jetzt einfach mal Vorbilder, Lebensmentoren, die dich auch so ein Stück weit begleitet haben oder dich ermutigt haben zu sein, wer du bist?
Oh, ja, also mit Sicherheit. Jemand, den ich jetzt als Mentor bezeichnen würde, gab es wahrscheinlich so direkt nicht. Es gab viele Menschen, die mich inspiriert haben durch ihre Werke, durch ihr Tun und durch ihre Lebenseinsichten und wie sie das auch kommuniziert haben und getragen haben in die Welt oder immer noch tragen. Ich hab angefangen, mir MentorInnen zu suchen und das habe ich tatsächlich dieses Jahr meine erste offizielle Mentorin auch gewonnen, ja, gefunden. Ich habe mich beworben offiziell bei einem Prozess auch und ich finde es ganz toll und das war auch für mich auch ein sehr schönes Erlebnis, wo ich sage dann, hey, das ist das erste Mal, dass ich im Leben jetzt eine offizielle Mentorin habe und das ist toll, weil jetzt habe ich noch eine neue Facette meiner Identität auch dazu gewonnen, nämlich des Mentees, ja.
Also. Absolut. Also das heißt, Du hast diese Rollen oder diese Wegbegleiter gar nicht so sehr in deinem bisherigen Leben gehabt. Jetzt sind sie da, jetzt bist du selbst aber auch Mentor. Was für eine Rolle misst du also letztendlich diesem Thema Mentoring bei? Ist das für dich eine entscheidende, um Menschen auch helfen zu können, das Maximale aus sich rauszukitzeln? Oder was erfüllt aus deiner Sicht so ein Mentor für eine Funktion?
Also ich glaube, dass es weniger jetzt darum geht, dass man dann so eigene Reserve auslockt oder ne, rauskitzelt dann. Und vielmehr Mentoring ist für mich ein Erfahrungsaustausch. Und sehr oft passiert das auf Augenhöhe. Und das ist nicht top-down, dass man sagt dann, ey, ich bin der erfahrene alte weise Mann und gebe das weiter an den jungen Studierenden, sondern es ist sehr, wie soll ich sagen, also ein Prozess, in dem beide Seiten profitieren, weil genauso können MentorInnen auch von jungen Menschen auch neue Einsichten und neue Impulse für sich mitnehmen. Vorausgesetzt, die sind offen dafür. Ne? Und das ist immer die Frage, wie man so einen Prozess auch gestaltet. Und das ist für mich ein Erfahrungsaustausch.
Wir sprechen gleich auch nochmal ein Stück weit darüber, wie das Thema Mentoring ja jetzt auch sich in deiner jüngst gegründeten Initiative Queer Mentor wiederfindet. Doch bevor wir dazu kommen, würde ich gern ein kleines Spiel noch mit dir spielen, ein neues Element hier in diesem Podcast, und zwar unser Diversity Ping Pong. Jetzt muss ich tatsächlich, ich offenbar das jetzt mal. Pablo, du warst ja nun maßgeblich auch an der Findung dieses Namens Diversity Ping Pong beteiligt. Wir stehen ja im regen Austausch und ich freue mich jetzt gerade umso mehr, dass ich es mit dir auch endlich mal spielen kann. Und du weißt ja, ich würde dir im Folgenden jetzt 4 Sätze vorgeben und dich einfach bitten, so spontan, so instinktiv wie möglich, diese für dich zu vervollständigen. Gut, und zwar fangen wir an mit dem ersten Satz. Diversity erreiche ich in meinem Leben indem
ich neugierig durchs Leben gehe, offen neuen Menschen und Erlebnissen und Erfahrungen gegenüberstehe.
Mein Diversity-Motto lautet?
Mein Diversity-Motto lautet, Vielfalt ist nicht einfach, sondern mehrfach schön. Das war ein Zitat von Dr. Michaela Dudley, die ich sehr schätze, aber ich finde die toll.
Schön, klasse. Ja, Inspirationen sammeln und wenn man das für sich so adaptieren kann, deswegen gibt es dieses Diversity Ping-Pong, weil ich finde, das soll auch noch ein bisschen zum Denken anregen und du hast diesen Leitsatz für dich ja auch adaptiert. Vielleicht regt er auch weitere Menschen hier heute an. Klasse. Eine Veränderung, die ich gerne anstoßen würde.
Eine Veränderung, die ich gerne anstoßen würde, würde mit Sicherheit gegen Hasskriminalität sich richten. In den letzten Jahren hat die Hasskriminalität gegen queere Menschen um mehr als 30% gestiegen. Das würde ich gerne verändern und anstoßen.
Letzter Satz. Persönliche Perspektivwechsel gelingen mir, indem ich
Perspektivwechsel-Podcast mir anhöre.
Das ist die Antwort, die ich habe.
Und mit Menschen wie Sebastian Lorenz regelmäßig mich austausche. Das gelingt mir dadurch.
So, kannst du bitte jetzt noch sagen, dass wir das vorher nicht abgesprochen haben?
Aber ich kann gerne sagen, dass wir es nicht abgesprochen haben. Ich kann gerne sagen, dass wir in unseren Gesprächen auch sehr oft verschiedene Perspektivwechsel auch hatten. Das muss ich schon mal preisgeben.
Ja, cool, dass wir es gemeinsam spielen konnten. Also, wie gesagt, du warst ja maßgeblich auch an dieser Idee mitbeteiligt, das hier als Element einzuführen. Und danke dir für deine Antworten. Ja, ich habe es gerade schon auch erwähnt und du hast in deiner Vision, deiner Veränderung, die du gerne anstoßen wollen würdest, ist auch wieder gesagt, Empowerment queerer Jugendlicher. Wir hatten auch über das Thema Mentoring und Rollenbilder gerade schon mal ganz kurz gesprochen. Und nun hast du ja all das, auch deine persönliche Geschichte, sage ich mal, ein Stück weit in eine Geschäftsidee gegossen. Und zwar in eine Initiative, die sich Queer Mentor nennt. Magst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was ist Queer Mentor und wie und warum ist das dir ein Anliegen und ist es entstanden?
Ja, sehr gerne. Quimento ist eine gemeinnützige Initiative. Ja, also das heißt, wir sind auf Spenden angewiesen, damit die Aktivitäten, die wir mit diesem Projekt anstoßen, auch überhaupt entstehen können. Also das basiert alles auf Freiwilligkeit und auf Ehrenamt. Es geht um das Mentoring-Prozess, es geht um die Online-Trainings für die queere jugendliche Personen ab 16 Jahren und es geht um den Zusammenhalt der queeren Community und der Allies. Und mit Quimento haben wir es geschafft, eine digitale Plattform ins Leben zu rufen, wo verschiedene Veranstaltungen stattfinden und Online-Trainings, also alle jugendlichen ProgrammteilnehmerInnen bekommen im Jahr im Rahmen des Programms 25 Online-Trainings zu den Themen der beruflichen und persönlichen Entwicklung. Da sind solche Themen wie Glaubenssätze erkennen, Selbstbewusstseinssteigerung, aber auch, wie schreibe ich meinen Lebenslauf, ganz praktische Sachen, ja, so Vorstellungsgespräche, Vorbereitung, wie finde ich meinen perfekten Arbeitgeber als queere Person. All das wird in den Online-Trainings mit professionellen Trainern, Trainerinnen durchgeführt. Und One-to-One-Mentoring ist auch eine wichtige Säule. Jede junge Person, die sich beim Projekt sich anmeldet als Mentee, wird ein Mentor, eine Mentorin aus dem Pool zugewiesen. Und ich bin sehr stolz darauf, dass unsere Community so das Projekt unterstützt. Ich bin sehr stolz, dass wir dich dabei haben, liebe Sebastian, als Mentor und 150 andere tolle Persönlichkeiten aus 20 Branchen. Das ist ein Projekt, der Vielfalt lebt und der Vielfalt liebt. Und wir haben auch wirklich branchenübergreifend MentorInnen, die aus ihrer privilegierten Situation junge, queere Personen unterstützen möchten. Mit ein oder zwei Stunden im Monat übernehmen unsere MentorInnen jeweils eine junge Person, die sie im Laufe eines Jahres in deren Entwicklung in einem geschützten Rahmen, in einem Safe Space one-to-one begleiten, Fragen beantworten, Impulse reingeben und das Gefühl geben, hey, du bist okay, wie du bist. Was meines Erachtens sehr wichtig ist.
Du hast gerade gesagt, es sind ja aus den diversesten Bereichen MentorInnen mit dabei. Du hast also hier wirklich einen Nerv getroffen und einen sehr akuten Bedarf auch aufgegriffen. Jetzt mal blöd gefragt, warum glaubst du denn, ist das Thema Mentoring besonders für queere Jugendliche so wichtig? Wäre das nicht, gerade mit den Themen, die du gerade beschrieben hast, eigentlich was, wo man sagt, das öffnet man für alle jungen Menschen? Was war so der ursprüngliche Gedanke, dass du gesagt hast, das fehlt noch und das braucht's?
Ja. Das ist, also Mentoring ist ja immer ein personalisierter Prozess, ne? Also keine Geschichte ist so wie die andere und da suchen wir auch Matches dann zwischen den Mentees und MentorInnen, wo es dann Überschneidungen am meisten geben kann und wo die Chemie auch stimmt, was auch wichtig ist für so einen persönlichen Prozess. Ich habe einige Studien zur mentalen Gesundheit der queeren Community gelesen. Das war der Ursprung von Quimentor. Das hat mir den Impuls gegeben, diese Initiative ins Leben zu rufen und Gleichgesinnte zu suchen. Allerdings die letzte Statistik, die ich gelesen habe, die ist mir unter die Haut gegangen. Und das möchte ich auch an der Stelle erwähnen, weil gerade das, was wir auch vorhin angesprochen haben, das Thema Hasskriminalität, das Thema Ausgrenzung, ja, Mobbing, was sehr viele Menschen nicht wissen, dass Mobbing und Ausgrenzung, soziale Ausgrenzung, die aktiviert bei uns Menschen im Gehirn die gleichen Areale, die aktiviert werden, wenn wir körperlichen Schmerz erleiden. Das heißt, unser Gehirn unterscheidet nicht, ob mir körperlich was angetan wird und mir Schmerzen zugefügt werden oder ob ich soziale Ausgrenzung erlebe. Ich leide gleich. Und für viele Menschen immer noch, das ist wie ein Spaß, ja, und Beschimpfung oder das, was man dann auch an Ausgrenzung dann für manche Menschen dann auch an den Tag legt, das wird dann unter Spaß auch verbucht und das ist es aber nicht. Und das kann wirklich Auswirkungen haben fürs Leben. Und es ist tatsächlich so, dass eine italienische Universität neulich eine Studie, Metastudie rausgebracht hat, wo sie Millionen von Jugendlichen befragt haben und es waren auch Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 20 Jahren alt Und die Suizidversuchsrate bei den Menschen, bei den Jugendlichen und Kindern, die sich als queer identifizieren, ist 5-mal so hoch als bei heterosexuellen Gleichaltrigen. Und das geht mir unter die Haut und das bewegt auch ganz viele Menschen. Und es ist kaum zu glauben. Und wenn man dann auch alles hört, warum braucht man überhaupt noch den Pride-Monat, ja? Und was wollen denn queere Menschen alles noch? Es gibt wirklich 5-mal so viele Kinder und Jugendlichen, die queer sind, die der Meinung sind, die gehören nicht in diese Welt aufgrund von deren sexuellen Orientierung oder ihren sexuellen Identität.
Da läuft mir echt kalt den Rücken runter, wenn du auch diese Zahlen nennst. Ich finde das tatsächlich einen extrem wichtigen Punkt, weil mir begegnet diese Frage auch immer wieder. Warum braucht es CSDs und das ist doch alles so schrill und laut und den Pride Month und ach, diese ganzen Regenbogenfahnen und ihr habt doch jetzt die Ehe für alle und jetzt seid doch so nach dem Motto, seid doch zufrieden. Und trotzdem finde ich, ja, es braucht zum einen diese Sichtbarkeit, es braucht diese CSDs oder diese Veranstaltung auf der einen Seite, aber viel, viel mehr. Weil wenn dieser Trubel vorbei ist, dieser großen Veranstaltung, wo Sichtbarkeit zelebriert wird, dann ist entscheidend, was fängt mich auf? Und das muss eine Community sein, das können meine Freunde sein, das kann ein stabiles Netzwerk sein, was auch immer das ist. Oder es ist in dem Fall jetzt hier, wie bei dir, Queer Mentor. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ich glaube, da hast du tatsächlich was Großartiges geschaffen, was hoffentlich vielen auch eine Stütze ist. Gibt es so ein paar Handgriffe, die dir selbst geholfen haben, hinsichtlich Persönlichkeitsentwicklung, Hilfe zu Selbsthilfe, Perspektivwechsel etc., wo du sagst, boah, also heißt nicht, dass die allen helfen, aber ich fand sie super und die du hier vielleicht teilen magst?
Ja, danke für die Frage, Sebastian. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich von Persönlichkeit her sehr mit meiner Aufmerksamkeit im Außen war, seitdem ich schon ein Kind war. Ja, und ich war sehr darauf aus zu verstehen und nachzuvollziehen, nachzuempfinden, wie es den anderen Menschen in meiner Umgebung geht an der ersten Stelle und war wenig mit Aufmerksamkeit bei mir drin, ja. Und was mir extrem geholfen hat, ist unter anderem Meditation. Ich seit Jahren meditiere ich 10 Minuten täglich und selbst diese 10 Minuten am Tag, die helfen dann wirklich zu mir selbst dann zu finden und mir in vielen Situationen dann eine Beobachterperspektive anzunehmen. Wohingegen vor ein paar Jahren noch war ich dann total emotional involviert bereits und schon, ne, also mit Emotionen, was auch immer das, Emotionen dann aufgerufen wurden oder was für eine Reaktion dann kam. Dadurch, dass ich jetzt meditiere, hilft es mir dann auch erstmal eine Helikopterview, eine Beobachterperspektive in jede Situation zu gewinnen und erst daraus dann achtsam an die Reaktionen, an den Umgang auch zu gehen.
Mit Blick auch auf die Zeit, sind wir jetzt quasi ja mit deiner Geschichte oder deinen Learnings auch so ein bisschen schon in unserem letzten Part, nämlich den Diversity Hacks, also den Tipps, die wir immer auch am Ende unseren HörerInnen zu dem Thema der Folge mitgeben wollen. Und ich weiß nicht, gibt's sowas für dich wie ein Erfolgsrezept der Persönlichkeitsentwicklung? Also, wo du sagst, du glaubst, das braucht es, auf dem Weg hin zu einer starken Persönlichkeit?
Ja, und zwar fang damit an, deine Einzigartigkeit zu erkennen, die zu schätzen, zu lieben, die zu akzeptieren. Und das gibt dir die Kraft und alles, was du brauchst, um selbst Schöpfer deines Selbst zu werden und die Person zu werden, die du sein willst.
Sehr schön. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, als wunderbares Schlusswort. Und möchte alle, die jetzt gerade zuhören, auch ermutigen, genau was Pavlo gerade gesagt hat, seid neugierig, freut euch auch auf spannende Entwicklungen. Also es wird sicherlich nicht alles einfach und auch nach 30 gibt es noch genügend Höhen und Tiefen, aber stürzt euch hinein ins Leben und ins Abenteuer. Und lieber Pavlo, dir vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst, deine Geschichte ein Stück weit geteilt hast, deine Impulse mit uns geteilt hast. Und ich freue mich, wie gesagt, auch Teil von Queer Mentor zu sein und jetzt auch die weitere Reise bei dir mit verfolgen zu dürfen. Also merci bien dir auf jeden Fall.
Danke dir, lieber Sebastian, und ich freue mich, ein Teil von Perspektivwechsel zu sein. Das war in der Tat auch letztes Jahr mein erstes Diversity-Podcast, den ich gehört habe, mit ganz vielen spannenden Persönlichkeiten, die du interviewt hast. Und das war mir eine große Ehre, heute dabei zu sein. Danke für die Einladung und alles Gute mit dem Podcast und mit allen deinen Aktivitäten rund um Diversity, lieber Sebastian.
Und ja, wenn ihr jetzt mehr auch zu Pavlo, seiner Initiative Queer Mentor wissen wollt, egal ob als TeilnehmerIn oder als MentorIn, dann schaut doch mal vorbei unter queermentor.org. Oder ihr seid ja auch super gut auf oder super viel auf Instagram tätig, auf LinkedIn seid ihr vertreten. Also ihr findet Pavlo überall auf den Social Media Kanälen. Guckt gerne mal vorbei. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder mit jeder Menge neuer Perspektivwechsel. Und bis dahin sage ich Tschüss, bleibt gesund und be amazing.